Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg.
Bruchim Habaim und herzlich willkommen. Heute werfen wir einen Blick nach Israel, denn gestern wurde dort das äthiopischstämmige Sikht-Fest gefeiert. Nachträglich also Melkam Sikht. In Äthiopien herrscht seit einem Jahr Bürgerkrieg. Die erbitterten Kämpfe reichen von der Region Tigray im Norden wohl bald bis in die Hauptstadt Addis Abeba. Noch kurz vor dem Ausbruch des Krieges im vergangenen November kamen die letzten äthiopischen Jüdinnen und Juden nach Israel. Die erfolgreiche Flucht ist ein Meilenstein israelischer Geschichte und die äthiopisch-jüdische Kultur ist mittlerweile ein nicht mehr wegzudenkender Teil Israels. Deutlich wird das zum Beispiel daran, dass das gestern begangene Sikht-Fest seit 13 Jahren ein israelischer Nationalfeiertag ist. Und äthiopische Kultur wird mittlerweile sogar in dem für alle verpflichtenden Wehrdienst gelehrt. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die jahrzehntelange Integration der äthiopischen Menschen immer noch Ressentiments, Rassismus und Gewalt auslöst. Igal Avidan über die äthiopisch-jüdische Kultur in Israel.
Kurz nach der Staatsgründung besuchten Emissäre der Jewish Agency die äthiopischen Juden und nahmen 13 Jugendliche mit nach Israel. Sie wurden dort als Hebräisch- und Judaistiklehrer für ihre Gemeinden in Äthiopien ausgebildet. Der jüdisch-amerikanische Pädagoge und Aktivist Granham Berger traf sie bei seiner Israelreise 1955. Diese Begegnung motivierte ihn, Juden in Äthiopien zu besuchen. 1989 wurde er in einem Interview gefragt, warum sich der junge Staat Israel für die Rettung der äthiopischen Juden nicht interessierte.
My suspicion was that they were poor, they were uneducated, they were unskilled, and possibly because they were black.
Das lag wohl daran, dass sie arm waren, ungebildet, unqualifiziert und vielleicht, weil sie schwarz waren. Israel suchte damals nach technologisch kompetenten und einigermaßen autarken Menschen, die Geld ins Land bringen und die man nicht ausbilden müsste. 1965 besuchte ich zum ersten Mal die Juden in Äthiopien, vor allem in den Dörfern. 30 ihrer Gemeindepriester kamen in die Synagoge, jeder trug einen Gebetsschal, waren jedoch barfuß. Sie gaben mir einen Brief, den sie an den Staatspräsidenten Israels adressierten. Sie baten darum, dass sie, wie ihre Brüder in Jemen, nur wenige Jahre zuvor, auf die Flügel eines Engels nach Israel gehoben werden, seit Jahrtausenden das Land ihrer Gebete. Ich übergab den Brief später, bin aber sicher, dass daraufhin nichts unternommen wurde.
1969 gründete Granham Berger die American Association for Ethiopian Jews und setzte sich jahrelang für die Rettung der äthiopischen Juden nach Israel ein. Auch nachdem 1973 der sephardische Oberrabbiner Ovadia Yosef diese als Juden anerkannte, war Israel nicht an ihrer Einwanderung interessiert. Die American Association for Ethiopian Jews konnte das Leiden der äthiopischen Juden in die amerikanischen Fernsehsender bringen und somit die Unterstützung von Kongressabgeordneten gewinnen, die Israel unter Druck setzten. Ab 1977 begann die konservative Regierung unter Menachem Begin, heimlich äthiopische Juden ins Land zu holen. Weitere Rettungsaktionen des Geheimdienstes Mossad kulminierten 1984 mit der Operation Moses. Binnen 6 Wochen wurden bei mehreren Nacht- und Nebelaktionen heimlich 6.700 äthiopische Juden nach Israel gebracht. Wegen Unklarheiten zu den äthiopischen Stammbäumen forderte Oberrabbiner Ovadia Yosef zugleich symbolische Übertritte zum Judentum der äthiopischen Geschwister. Sie sollten in das jüdische Ritualbad die Mikwe tauchen und die Männer eine symbolische Beschneidung durchführen. Denn beschnitten waren sie ja schon. Der Vizegeneraldirektor des Integrationsministeriums, David Dresli Awate.
Meine Familie lebte in einem rein jüdischen Dorf und die Männer bei uns waren seit 10 Generationen die religiösen Anführer der Gemeinde. Als Gesandte der Jewish Agency meinen Urgroßvater baten, seine Gemeinde zu überreden, sie sollten die beiden Rituale des Übertritts akzeptieren, weigerte er sich. Er wollte nur als anerkannter Jude auswandern und deswegen blieb die ganze Gemeinde weiterhin in Äthiopien.
Die Familie Awate kam erst 1991 im Rahmen der Operation Salomon nach Israel. 14.000 Juden wurden binnen 36 Stunden vor dem bevorstehenden Bürgerkrieg in Äthiopien gerettet und aus dem besetzten Addis Abeba ausgeflogen.
Die Forderung nach einer Konversion löste eine der größten Krisen in der Gemeinde aus und beeinflusste deren Beziehung zur israelischen Gesellschaft und zum religiösen Establishment. 2500 Jahre bewahrten diese Juden ihre jüdische Identität, aber als sie in ihre Heimat zurückkehrten, sagte man ihnen, sie seien nicht jüdisch genug. Zum Glück musste meine Familie diese Prozedur nicht durchgehen, denn wir konnten gleich beweisen, dass unsere Familie jüdisch ist. Zudem kamen wir mit der zweiten Einwanderungswelle, bei der man nach langen Protesten auf diese Forderung verzichtet hatte.
Mit der gleichen Rettungsaktion kam auch Shmuel Tschekols Familie nach Israel. Ein Jahr später wurde er in Israel geboren. Mittlerweile lebt er in Berlin.
Dort litten wir unter ständigen Polizeikontrollen. Die Polizisten patrouillierten, verlangten immer nach einem Personalausweis und fragten mich und meine Freunde, wohin wir gehen, woher wir kommen und ob wir eine polizeiliche Akte hätten. Ein weißer Israeli hätte sich durch die Polizeipräsenz sicherer gefühlt. Wenn ich aber einen Polizeiwagen sah, befürchtete ich immer ein Verhör. Denn die Polizisten, manche in Zivil, waren grob und versuchten zu provozieren, damit wir falsch reagierten und sie uns verhaften konnten. Sie sagten zwar immer, es ginge um eine Routinekontrolle, aber mich machte das wütend, denn ihr Verhalten war für mich erniedrigend und abstoßend. Jedes Mal, wenn hier in Berlin ein Streifenwagen an mir vorbeifährt, dann bin ich immer wieder erstaunt, dass das für mich keine Folgen hat. Weder schauen mich die Polizisten an, noch wollen sie etwas von mir. Sie fahren einfach weiter.
"2015 wurde ein Überfall auf einen Soldaten äthiopischer Herkunft durch einen Polizisten per Video dokumentiert. Dies führte zu zahlreichen Demonstrationen im ganzen Land. Den jüdischen Regisseur Raphael Bondi aus Zürich veranlassten die Proteste, den Dokumentarfilm No Promised Land über die Diskriminierung der äthiopischen Juden in Israel zu drehen. David Awate.
Bei der Demonstration fiel mir auf, dass fast alle Teilnehmer aus Äthiopien stammten. Ich begriff, dass wir allein kämpfen gegen ein Problem, das die ganze Gesellschaft betrifft. Und dass wir nur gemeinsam mit anderen Israelis eine Veränderung herbeiführen könnten. Nicht nur die Geheimdienstler und Soldaten, die die äthiopischen Juden retteten, waren die Helden dieser Geschichte, sondern die Geretteten selbst, die den Weg nach Israel suchten. Ich lud daraufhin Nachbarn und Bekannte zu uns nach Hause ein, um meine Einwanderungsgeschichte und die der äthiopischen Juden aus unserer Sicht zu erzählen.
Die dreistündige Veranstaltung unter dem Motto »Eine Geschichte unterwegs« war so erfolgreich, dass inzwischen rund 500 äthiopische Zuwanderer ihre Geschichte vor rund 130.000 Israelis präsentierten.
Gestern vor 26 Jahren ist für viele Menschen in Israel und der Welt ein Traum zerstört worden. Der ehemalige Ministerpräsident Yitzhak Rabin wurde nach einer Friedenskundgebung von einem rechtsradikalen Israeli erschossen und mit ihm ging auch die Idee der Zwei-Staaten-Lösung unter. Was aus seinem Vermächtnis geworden ist, berichtet Ihnen jetzt Ina Rotscheid.
Es ist der 4. November 1995. Tausende Israelis haben sich im Zentrum von Tel Aviv versammelt. Es ist die größte Friedensdemonstration, die das Land bisher erlebt hat. Auf der Bühne stehen Israels Ministerpräsident Yitzhak Rabin und Außenminister Shimon Peres. Sie blicken auf ein Meer von weißen Plakaten und Spruchbändern. Shalom Achshav steht da drauf. Frieden jetzt. Sichtlich bewegt spricht Rabin zu der jubelnden Menge. Danke, dass ihr gekommen seid, ruft er den Demonstranten zu, um gemeinsam mit uns gegen die Gewalt und für den Frieden zu demonstrieren. Nur zwei Jahre zuvor hatten er und Palästinenserführer Yasser Arafat das Osloer Friedensabkommen unterzeichnet. Der Frieden im Nahen Osten, so glauben damals viele, schien so greifbar wie noch nie. Auf dem Platz sind die Menschen beseelt von der Hoffnung auf eine neue Zeit. Gemeinsam singen sie die Hymne der Friedensbewegung. Kurze Zeit später vermelden die Nachrichten, Rabin ist tot. Ein Mann hatte sich an den Sicherheitsbeamten vorbeigeschlichen. Als Rabin die Bühne verlässt und zu seinem Auto gehen will, schießt er ihm in den Rücken. Der Täter? Yigal Amir, ein strenggläubiger Jude. Überraschend kam das nicht. Die Stimmung im Land war aufgeheizt gewesen. Immer wieder hatte es in den Monaten zuvor wütende Proteste gegen Rabin und seine Friedenspolitik gegeben. Dabei hatte alles so hoffnungsvoll angefangen. Es ist der 13. September 1993. Ein Bild geht um die Welt. Im Rosengarten des Weißen Hauses in Washington reichen sich Israels Ministerpräsident Yitzhak Rabin und Palästinenserführer Yasser Arafat die Hände. Rabin sagt damals:
We who have fought against you, the Palestinians.
Wir, die wir euch Palästinenser bekämpft haben, sagen euch heute mit klaren Worten, es wurde genug Blut und Tränen vergossen. Es ist genug.
Kein Friedensvertrag, aber eine Erklärung von Absichten und Prinzipien ist das Osloer Abkommen, das damals besiegelt wurde. Darin verpflichten sich die Palästinenser, das Existenzrecht Israels anzuerkennen und die Gewalt einzustellen. Israel seinerseits soll die PLO als Vertreter des palästinensischen Volkes akzeptieren und sich aus den besetzten Gebieten zurückziehen, wo die Palästinenser eine Selbstverwaltung aufbauen. Am Ende sollen zwei eigenständige Staaten stehen. Das war die Vision. Auch Nathan Schneider wollte allzu gerne an Frieden im Nahen Osten glauben. Der in Deutschland geborene Soziologe war Anfang der 1990er Jahre nach Israel gekommen.
Es war wirklich dieses Gefühl, mein Gott, es ist vorbei. Es ist ein neuer Nahe Osten und neues Land. Und langsam aber sicher habe ich in den Monaten davor verstanden, dass es ein Friedensprozess der Eliten war, der von beiden Seiten von einem Großteil der Bevölkerung nicht mitgetragen worden ist.
Gegen das Osloer Abkommen gibt es auf beiden Seiten wütende Proteste. Bei den Palästinensern ist von Ausverkauf die Rede, von faulen Kompromissen und der Kapitulation vor dem Feind. Auf israelischer Seite protestieren Siedler, nationalreligiöse und rechte Politiker. In der Bevölkerung sinkt die Unterstützung für den Friedensprozess, erinnert sich Nathan Schneider.
Ich glaube, für viele Israelis in der Zeit war das Raison d'être der Verhandlungen, dass der Terror aufhört. Dass man also keine Angst haben mehr muss, im Café zu sitzen, im Autobus zu sitzen. Und dass man nicht mehr das Gefühl hat, dass wenn man auf die Straße geht, dass das gefährlich ist. Und dass der Terror aber nicht nur nicht aufgehört hat, sondern stärker geworden ist in der Zeit. Dann fragte man sich, wozu das Ganze?
Im Herbst 1995 werden auf einer Demonstration in Jerusalem Rabin-Puppen verbrannt. Plakate zeigen den Ministerpräsidenten in SS-Uniform. Im Staat der Holocaust-Überlebenden ist das die maximale Schmähung. Ein Abgeordneter der konservativen Likud-Partei stellt sich an die Spitze der Protestbewegung, Benjamin Netanyahu.
The people of Israel want a real peace.
Die Israelis wollen richtigen Frieden. Das bedeutet Sicherheit und einen Partner, auf den sie sich verlassen können. Daran glauben die Menschen hier nicht. Das ist kein richtiger Frieden, sondern ein vorgetäuschter.
Einer beschließt, nicht nur gegen Rabins Politik zu protestieren. Der damals 25-jährige Jurastudent Yigal Amir. Der strenggläubige Jude ist überzeugt, Rabin nimmt den Juden das Land weg, das Gott bereits Mose und seinem Volk versprochen hat, und er lässt zu, dass Juden getötet werden. Nach dem Mord wird er im Gerichtssaal sagen: Ein palästinensischer Staat wäre eine Katastrophe. Die Israelis denken, das würde sie retten, sagt Amir, umringt von Fotografen und Kamerateams. Rabin habe das Leben von Juden den Palästinensern geopfert. Auf die Frage eines Journalisten, ob er wieder so handeln würde, antwortet er: Ja, natürlich.
Ja.
Nach dem Mord an Rabin legt sich eine Schockstarre über das Land. Zur Trauerfeier reisen Staatsmänner aus der ganzen Welt an. Auch US-Präsident Bill Clinton, der 2 Jahre zuvor das Osloer Friedensabkommen vermittelt hatte.
For half a century, Yitzhak Rabin risked his life.
Ein halbes Jahrhundert hat Rabin sein Leben für die Verteidigung seines Landes eingesetzt. Jetzt hat er es geopfert, weil er sich für einen dauerhaften Frieden einsetzte. Mir bleibt nur zu sagen, lebe wohl, mein Freund.
Let me just say, Shalom, Haver. Goodbye, friend.
Shalom, Haver.
Shalom, Haver. Lebe wohl, mein Freund. Die Abschiedsworte Clintons werden danach zum geflügelten Wort in Israel. Die Musikerlegende Arik Einstein greift sie auf in seinem Song. Eine Hommage an Rabin und ein Abschied von einem Mann und seinen Visionen für sein Land. Zeitgleich nimmt die Gewalt zu. Israel weitet den Bau von jüdischen Siedlungen im Westjordanland aus. Im Jahr 2000 bricht die zweite Intifada aus. Palästinensische Selbstmordattentäter reißen in den Folgejahren Hunderte von Menschen mit sich in den Tod. Fast wöchentlich gehen Busse in die Luft. Seither lassen sich in Israel mit dem Thema Sicherheit Wahlen gewinnen. Und niemand hat davon so sehr profitiert wie Benjamin Netanyahu, sagt der Soziologe Schneider.
Der radikale Rechtsruck, glaube ich, in der israelischen Politik und Gesellschaft hat mit diesen Terroranschlägen begonnen. Das war auch der Beginn der politischen Karriere von Netanyahu, der natürlich bei jedem Terroranschlag sofort dabei war. Da ist was gekippt.
Die Idee von Oslo war die einer vertrauensbildenden Maßnahme über mehrere Jahre hinweg.
Erklärt Peter Lintl von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
Was sich aber gezeigt hat, ist, dass in dieser Übergangsphase ist der Prozess anfällig für die Feinde des Oslo-Abkommens.
Zahlreiche Verhandlungsrunden, Friedensinitiativen, eine Intifada und mehrere Gaza-Kriege später gibt es weder einen unabhängigen palästinensischen Staat, noch ist ein Ende der Besatzung absehbar. Im Gegenteil, mit jedem Tag scheint die Wahrscheinlichkeit einer Staatsgründung Palästinas geringer zu werden. Heute müssen die Palästinenser enttäuscht mit ansehen, wie Israel ein Abkommen nach dem anderen in der Region schließt. Die jahrzehntelang beschworene panarabische Solidarität bröckelt. Seit der Machtergreifung der radikal-islamischen Hamas 2007 im Gazastreifen sprechen die Palästinenser allerdings auch nicht mehr mit einer Stimme. Raketenbeschüsse aus Gaza sind seither in Israel Alltag. Und der fortschreitende Siedlungsbau im Westjordanland macht einen zusammenhängenden palästinensischen Staat mittlerweile schwer vorstellbar.
Das war die Sendung mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Good Shabbos und ein schönes Wochenende.